Ich möchte einfach erinnern an letzte Woche, da haben wir nachgedacht über Jesus, den Rabbi, also den Lehrer, der umhergezogen ist. Und wir haben im Zusammenhang mit diesem Jesus, dem Rabbi, überlegt, wie bekommen Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott. Und wir haben entdeckt, dass Jesus genau das tat. Er hat Menschen in eine neue Beziehung zu Gott hineingeführt, indem er ihnen den Vater gezeigt hat. Und er hat seine Jünger eingeladen, hat sie ausgewählt und berufen. Die haben sich also nicht beworben, sondern Jesus hat sie gerufen, seine Schüler, seine Studenten zu werden. Und in der Beziehung, in dem Umherziehen mit Jesus, haben diese Menschen etwas über Gott gelernt, eine neue Beziehung zu diesem Gott, ihrem himmlischen Vater, entdeckt. Heute soll es um Jesus, den Arzt, gehen. Den Arzt. Und wir haben in den Lesungen ja schon was gehört davon. Im Psalm 103, da heißt es, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Was für eine Aussage. Alle Gebrechen heilt Gott. Oder dann das, was Jesus über seinen eigenen Auftrag sagt in der Synagoge in Nazareth. Da liest er aus dem Propheten Jesaja vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Also ein großer Auftrag, Blinde sehen, Lahme gehen, wie es auch an vielen anderen Stellen erzählt wird. Jesus, ein Arzt, der macht die Kranken gesund. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen und uns etwas über Krankheit und über Heilung erzählt wird, dann wird es nicht nur aus rein historischem Interesse erzählt. Das Historische ist wichtig. Jesus von Nazareth hat Kranke gesund gemacht. Das ist so breit bezeugt, daran kann es kaum einen Zweifel geben. Und ich glaube da fest dran, dass Jesus auf übernatürliche Weise Menschen geheilt hat. Deshalb halte ich nichts davon, wenn man dann fragt, okay, welche Scheinkrankheit lag hier vor und welche Placebo-Effekte hat Jesus benutzt. Das sind so neuzeitliche, klägliche Versuche, irgendwas zu erklären. Ich glaube, Jesus war im Auftrag Gottes unterwegs und hat Menschen gesund gemacht. Trotzdem, wenn Jesus Blinde, Lahme, Aussätzige geheilt hat, die Dämonen verjagt hat, dann hat das fast immer auch exemplarische und zeichenhafte Bedeutung. Viele Jesus-Geschichten halten uns eben einen Spiegel vor. Und genau das macht ihre Faszination eigentlich aus. Es geht nicht nur um einen Bericht, so ein ganz nüchterner Arztbericht oder so, der war krank und jetzt ist er gesund, sondern irgendwas passiert mit den Menschen, die Jesus begegnen. Und deshalb sagt ihnen Jesus am Ende oft, dein Glaube hat dich gerettet, was heute Ärzte selten zu ihren Patienten sagen. Ja, also irgendwas war anders als bei einem normalen Arzt, bei diesem Arzt Jesus. Und ich möchte euch eine Heilungsgeschichte lesen aus dem Markus-Evangelium. Ich vermute, ihr kennt sie, Markus 2, 1 bis 12. Ich lese nach der Übersetzung die Basisbibel. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten die Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von 4 Männern getragen. Aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach, genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war, und sagte zu dem Gelähmten, »Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Eine bekannte Geschichte und trotzdem eine sehr beeindruckende. Ich habe gestern Abend darüber nachgedacht, über diese Geschichte, und mir fiel ein Lied ein. Das möchte ich euch jetzt vorsingen. Es heißt, du bist Arzt und Helfer.
Du bist Arzt und Helfer, zu dir zieht's mich hin. Wenn ich keine Kraft hab, du fragst mich, wer ich bin. Jesus, du siehst meine tiefste Not. Jesus, du gibst mir dein gutes Wort. Jesus, du heilst meine Gebrochenheit. Jesus, du sprichst mich frei. Du bist Lehrer, Rabbi, zu dir zieht's mich hin. Will nur von dir lernen, du sagst mir, wer ich bin. Jesus, du siehst meine tiefste Not. Jesus, du gibst mir dein gutes Wort. Jesus, du heilst meine Gebrochenheit. Jesus, du sprichst mich frei. Du bist Retter, Heiland, zu dir zieht's mich hin. Meine Sünde trägst du, dein Tod ist mein Gewinn. Jesus, du trägst meine tiefste Not. Jesus, du streichst meine Schulden. Stirbst, damit ich leben kann. Jesus, du sprichst mich frei.
Ja, in der Geschichte von dem Gelähmten gibt es ja einige Dinge, die uns in Erstaunen versetzen. Dinge, die irgendwie nicht so ganz normal sind. Also schon das Dach aufreißen, einmalige Geschichte, wird sonst selten erzählt im Neuen Testament. Auch die Frage oder das, was Jesus sagt zu dem Gelähmten, deutet an, es geht eben nicht nur um die Krankenheilung, es geht nicht nur um einen Arztbericht, der hier vorgelegt wird, sondern es wird was Tieferes gesagt. Um Missverständnisse auszuräumen, es geht mir nicht darum, Krankheit, körperliche Krankheit, klein zu machen. Es ist eine schlimme Sache, wenn man krank wird, wenn man vielleicht sogar unheilbar krank wird und an einer Krankheit stirbt und keine Chance mehr hat, keinen Ausweg mehr findet und man einfach hinweggerafft wird. Wir haben das ja erlebt in den letzten Tagen. Das möchte ich nicht klein machen. Und ich möchte auch nicht sagen gegen das Gebet für Kranke. Natürlich lädt uns das Neue Testament ein, dass wir für Kranke beten und auch damit rechnen, dass Gott hilft und eingreift. Dennoch, denke ich, macht das Neue Testament deutlich, körperliche Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Und diese Geschichte ist eine, die das sehr plastisch uns vor Augen führt. Mir fiel noch ein anderes Wort ein, was mir auch begegnet ist in den letzten Tagen, wo Jesus dieses eigentlich ja, fast anstößige Wort sagt, wenn dich deine Hand oder dein Fuß von mir abbringt, hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm bei Gott zu leben, jedenfalls besser als mit beiden Händen und Füßen ins ewige Feuer geworfen zu werden. Also da wird doch deutlich, die körperliche Gesundheit ist nicht das Wichtigste, sondern dass ich eine Beziehung zu Gott gefunden habe, dass ich eine Heimat bei diesem Vater im Himmel entdeckt und gefunden habe und weiß, wo ich hingehöre. Soweit meine vorsichtigen Vorbemerkungen, um Missverständnisse auszuräumen. Drei kurze Gedanken zu dieser Geschichte. Das erste, Lähmung ist die Unfähigkeit zu handeln. Der Duden, der definiert Lähmen als die Kraft zur Bewegung nehmen. Also man hat keine Kraft mehr, sich zu bewegen, irgendetwas selber zu tun. Man ist komplett auf fremde Hilfe angewiesen. Das wird in dieser Geschichte ja sehr plastisch vor Augen geführt. Es braucht vier Männer, um diesen Gelähmten wegzubewegen. Also Rollstuhl war anscheinend noch nicht erfunden, also tragen und dann über eine längere Strecke geht das nicht mit ein, zwei Leuten. Da braucht es richtig Muskelkraft, um das zu tun. Wir sprechen im übertragenen Sinn von lähmender Angst, von lähmendem Zweifel, von lähmender Ungewissheit. Wenn Angst, Zweifel, Ungewissheit und so weiter Besitz von mir ergreifen, dann erlahmt meine Energie. Und es gibt ganz viele Dinge im Leben, die uns lähmen können. Eine Schuld, eine Beziehung, Autoritätsstrukturen, in die wir verstrickt sind, erstarrtes Denken, erstorbene Gefühle. Ganz viele Dinge gibt es, die uns blockieren, die uns lähmen, die uns unfähig machen zur Bewegung. Interessant ist ja, ist vielleicht so ein Seitengedanke, dass solche Handlungsunfähigkeit nicht nur Nachteile bringt. Also der Gelähmte zum Beispiel bekommt jede Menge Aufmerksamkeit in dieser Geschichte und Mitleid. Die Erstarrung nimmt uns auch viele Entscheidungen ab, wie wir handeln sollen. Als Gelähmte müssen wir keine Verantwortung für uns übernehmen. Ich bin nicht schuld. Das Leben, meine Herkunft, die Umstände, meine Krankheit, was auch immer, hat mich eben festgelegt und ich kann nicht anders. Die Festgelegtheit gibt uns eine willkommene Rechtfertigung für unsere Passivität. Ich kann eben nicht anders. Also, gelähmt sein bringt Vorteile und vielleicht deshalb muss Jesus an anderer Stelle einen Gelähmten fragen, willst du überhaupt gesund werden? Johannes 5 wird es erzählt. Und es gibt Lähmungen in unserem Leben, aus denen kommen wir alleine nicht heraus. Da brauchen wir Menschen, die uns helfen. Freunde, Therapeuten, Seelsorger, manchmal alles drei. Wie helfen diese Freunde hier in der Geschichte ihrem gelähmten Freund? Sie tragen ihn nicht an einen guten Platz zum Betteln, wie sonst immer, sondern sie bringen ihn zum Arzt. Um einen festgelegten, in sich selbst gelähmten Menschen zu bewegen, zum Arzt zu gehen, braucht es manchmal ziemliche Beharrlichkeit und auch das klappt nicht immer auf Anhieb. Aber das liegt nicht an Jesus, wie man an dieser Geschichte sehen kann. Das größte Hindernis, zu Jesus zu kommen, sind erstaunlicherweise die nahe bei ihm sind. Es ist erschreckend, aber wahr, Jeder von uns, der sich nahe bei Jesus wähnt, kann zum Hindernis für andere werden, diesen Arzt kennenzulernen. Denn leider stimmt der Satz, der Hauptgrund, warum die Leute nicht in die Kirche gehen, sind die Leute, die in die Kirche gehen. Das ist ein harter Satz, aber ich fürchte, da ist wirklich was dran. Es gilt aber auch der umgekehrte Satz, der Hauptgrund, warum Menschen zum Glauben finden, sind Menschen, die glauben. Das stimmt genauso. Menschen, die andere zu Jesus bringen wollen, müssen deshalb manchmal sehr kreativ sein und unkonventionelle Wege gehen. Wenn es nicht durch die Tür geht, dann halt durchs Dach. Wir können uns vorstellen, dass der Hausbesitzer nicht besonders erfreut war über diese Aktion und auch die Leute, die in der Nähe von Jesus waren und denen der Kalk aufs Haupt rieselte, waren nicht sehr erbaut über das, was da vor sich ging. Aber die Freunde, die können auch nur diese äußeren Barrieren überwinden. Das ist alles, was sie tun können. Jesus sieht ihren Glauben, es ist sozusagen ein Fürglaube. Also sie glauben für ihn sozusagen. Aber früher oder später kommt der Moment, wenn ein Mensch sich tatsächlich Jesus gegenüber sieht und ihm direkt gegenübertritt. Und dieser Moment kommt auch in dieser Geschichte. Und das ist der zweite Gedanke. Was bewegt Jesus, als er diesen Kranken sieht? Es heißt da, Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Also zwei Fragen bewegen mich, wenn ich das so lese. Und die erste Frage, warum sagt Jesus diesen Satz? Warum sagt er sowas? Es ist doch offensichtlich, dass der Mensch krank ist und Hilfe erhofft, gesund werden will, weil man von Jesus, dem Arzt, schon gehört hat. Ich denke, wichtig ist, dass zu der Zeit im Judentum damals Krankheit ganz oft in Verbindung gebracht wurde mit individueller Schuld. Dass man gefragt hat, irgendwas muss doch bei dem im Leben nicht in Ordnung sein, dass Gott ihn so schwer straft. Oder vielleicht bei seinen Eltern. Oder jedenfalls hat man Krankheit mit Schuld in Verbindung gebracht. Und das hieß, zusätzlich zu dem Leiden, das einem Kranken durch seine Krankheit auferlegt war, kam noch der seelische Schmerz und die seelische Last, dass man denken musste, ich bin selber schuld. Irgendwie muss der Fehler doch bei mir liegen. Und von dieser Schuldzuweisung, von dieser seelischen Last befreit Jesus den Gelähmten. Ich habe mir überlegt, also das ist ja eine Vermutung, so, dass das der Hintergrund ist. Auf jeden Fall glaube ich, dass Jesus gesehen hat, was die tiefste Not dieses Menschen war. Er hat gesehen, was ihn wirklich bedrückt und was er wirklich braucht. Und deshalb sagt er zu ihm, ich verurteile dich nicht. Und das bringt mich zur zweiten Frage. Ist diese pauschale Zusage der Vergebung nicht eigentlich unverantwortlich? So ganz ohne Beichte, ohne Sündenbekenntnis, ohne erkennbare Reue oder Buße? Kann man das einfach so machen? Dir sind deine Sünden vergeben? Fest steht, Jesus hat so gemacht. Es ist nichts erzählt, dass der Kranke irgendwas gesagt hätte vorher. Bei Jesus scheint die Regel umgekehrt zu sein. Jesus hat die Menschen so angenommen, wie sie waren, und dann erst haben sie eine Beichte abgelegt. Jesus hat ihnen im Voraus vergeben. Und danach haben sie sich alles von der Seele geredet. Mir fiel die Geschichte von Zöllner Zachäus ein, bei dem sich Jesus erstmal zum Essen einlädt. Und nachdem er praktisch gesagt hat, ich will was mit dir zu tun haben, ich lade mich bei dir ein, hat er plötzlich sein Leben geändert. Übrigens ist diese Geschichte morgen bei Kigo online dran, also es lohnt sich da mal reinzuklicken. Es gibt wieder so eine Playmobil-Geschichte. Wer das mag, ist dort genau richtig. Ab 8 Uhr wird es freigeschalten. Also, wir können festhalten, dieser Arzt Jesus sieht den ganzen Menschen. Er sieht, was die wahre Not ist Und er zeigt dadurch gleichzeitig, entscheidend ist diese Beziehung zu Gott, die in Ordnung gebracht werden muss. Was ist nun der leichtere Satz? Dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Ich glaube, für Jesus war der Satz, dir sind deine Sünden vergeben, der schwerere Satz. Denn im Hintergrund steht sein qualvoller Tod am Kreuz, wo ja Markus noch deutlich machen wird, Jesus trägt dort am Kreuz die Sünde der ganzen Welt. Also er weiß, was diese Vergebung kostet. Aber was ist für uns leichter? Und da liegt die Antwort eigentlich auf der Hand. Es ist natürlich viel leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Also mir fällt es nicht schwer, das jetzt beim Abendmahl oder wenn jemand seine Schuld bekennt, zu sagen, Gott vergibt dir. Ja, das. Aber zu sagen, steh auf, du bist gesund, das habe ich mich noch nie getraut. Das ist nämlich schwer. Weil man hat ja Angst, dass das nicht funktioniert, dass das nicht klappt. Deshalb ist das vermutlich auch nicht besonders empfehlenswert, das dauernd irgendwelchen Kranken immer zuzusagen. Und vor allem ist es ja dann am Ende vielleicht auch eine Blamage für Gott, wenn das dann nicht klappt oder wenn es nicht funktioniert. Komische Frage, die stellt man sich normal nicht, aber hier wird sie gestellt in dieser Geschichte. Und ich glaube, das hängt mit dem Thema Überprüfbarkeit zusammen. Wir scheuen uns, Dinge zu behaupten, die man ganz genau überprüfen kann. Dir sind deine Sünden vergeben, kann man nicht überprüfen. Wie beweist man das? Wie zeigt man das, dass es tatsächlich gilt vor Gott? Da können wir nur auf Gottes Wort vertrauen, auf die Zusage aus der Bibel vertrauen, dass Jesus das uns verspricht. Aber die Heilung von Krankheit, etwas Sichtbares, das ist schwer. Und deshalb sagen die Leute am Ende der Geschichte aus, so etwas haben wir noch nie gesehen. Weil diese Gnade, diese, möchte ich mal sagen, unverschämte Gnade Gottes, die Jesus pauschal dem Mann zuspricht, und diese Heilung, die gehen Hand in Hand und beweisen eigentlich, ja doch, Jesus hat auch die Vollmacht, das zu tun, was er tut. Ich glaube, es gibt im Christentum einfach Dinge, die kann man überprüfen und manche Dinge, die kann man nicht überprüfen. Das ist einfach so. Und deshalb glaube ich, unser Glaube hat auch sichtbare Folgen. Wenn Jesus mich von meiner Festgelegtheit befreit, dann ändert das etwas in meinem Leben. Wenn es nichts ändert, dann kann man zu Recht fragen, hat er mich tatsächlich befreit? Hat er tatsächlich irgendwie gehandelt? Man kann nicht direkt beweisen, Gott hat mir die Schuld vergeben, wie auch. Aber man kann sehen, ob sich mein Leben an einzelnen Stellen verändert. Und ganz sicher heilt Gott nicht jede Krankheit, aber er befreit uns vor zerstörerischen Folgen der Krankheit, die unsere Seele vergiften und unser Umfeld in Mitleidenschaft zieht. Er tut es, indem er uns in eine neue Beziehung zu sich hineinnimmt. Und der dritte Punkt, der ist ganz kurz, denn am Ende steht eine Zumutung. Das ist die Zumutung des Glaubens. Die sieht bei dem Gelähmten so aus, dass Jesus zu ihm sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Wir müssen uns für einen kurzen Moment vorstellen, was passiert wäre, wenn der Gelähmte nicht aufgestanden wäre. Und vielleicht trotzdem Gott gelobt hätte, dass er ihn gesund gemacht hat. Wäre dann geheilt gewesen? Vermutlich schon, Jesus kann das ja, wissen wir ja aus anderen Geschichten. Aber er wäre nicht aufgestanden und dann wäre die ganze Heilung irgendwie für die Katz gewesen. Das heißt, wenn Jesus uns in eine neue Beziehung, wenn dieser Arzt Jesus in uns in eine neue Beziehung zu Gott hineinsetzt, dann befreit er uns dazu, aufzustehen und ein neues Leben zu beginnen, neu zu leben aus seiner Kraft. Jesus zeigt uns Gott als den, der unsere schlimmste Krankheit heilt und der großzügig im Voraus vergibt. So überwindet dieser Doktor Jesus die Trennung von Gott und zeigt uns Gott als den Vater im Himmel. Jetzt können wir aufstehen und loslaufen und selbst Heil und Heilung in die Welt hineintragen. Amen.